Guten Abend miteinander. Ich freue mich, dass ich darf da sein. Eigentlich wäre ich erst im November wieder da, aber der Saal hat kurzfristig gefragt und es ist nicht immer so einfach, aber ich habe gerade den Termin frei gehabt. Ich habe heute Morgen im Hegelberg, wo wir geistliche Eltern und Leiter sind von dem Heim, habe ich einen Dienst tun. Und jetzt sind wir gerade von dort auf Bern gefahren. Ist nicht so weit. Ist etwa 5 Viertelstunden. Ist nicht so weit. Ich möchte noch einmal beten. Treuer Gott und himmlischer Vater, im wunderbaren Namen Jesus kommen wir heute Abend zusammen. Wir kommen, weil wir einen Hunger haben, weil wir einen Durst haben nach deinem Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und heute Abend, Herr Jesus Christus, wollen wir eine große Beute tun. Herr, öffne unsere Herzen, unsere Ohren, dass wir hören dürfen, denn dein Wort ist ein sehr lebendiges Wort. Danke, dass du mir hilfst heute Abend, dass du mich ganz gefangen nimmst unter die Zucht und unter die Herrschaft deines Geistes. Ich möchte nur das sagen, was du möchtest heute Abend. Ich lobe dich, ich ehre dich und ich preise dich von ganzem Herzen. Amen. Ich habe mich gefreut über das Lied, das wir da gesungen haben, das letzte Choruslied. Mein Herr kennt den Weg, der vor mir liegt. Ich brauche ihm nur zu folgen. Mein Herr kennt den Weg, der vor mir liegt. Ich brauche ihm nur zu folgen, Kraft ihn zu gehen, zu widerstehen, der Sünde, der Welt und den Sorgen. Mein Herr kennt den Weg, der vor mir liegt. Ich brauche ihm nur zu folgen. Ist das nicht eine herrliche Verheißung? Mein Herr kennt den Weg. Er allein, er kennt ihn. Und er weiß um uns. Heute Abend habe ich ein ganz besonderes Thema für euch und ich möchte euch einmal mit einbeziehen und mal schauen, ob jemand eventuell den Text kennt, wenn ich das Thema sage. Und wer dann den Text kennt, da denke ich dann, Mensch, da ist ein guter Bibelentdecker. Ich möchte heute Abend das Thema mit euch einmal anschauen. Zwei Menschen, zwei Wege, zwei Ziele. Was könnte das für ein Text sein? Zwei Menschen, zwei Wege, zwei Ziele. Spricht er da vorne in Rätseln? Was denkt er? Wer weiß es? Die beiden Brüder. Ja, das wäre auch ein Thema. Genau. Ja? Nein, nicht ganz. Macht nichts. Es gibt keine Punkte. Saul und David wäre auch schön. Jakob und Esau habe ich gehört. Ihr seid auf dem Holzweg. Zwei Menschen, zwei Wege, zwei Ziele finden wir im Psalm 1. Das ist ein sogenannter Weisheitspsalm, ein Lehrpsalm. Und hier wird uns etwas gezeigt. In diesem Psalm finden wir zwei verschiedene Menschen. Der Gerechte, oder? Und der Gottlose. Diese zwei Menschen sind auf zwei ganz verschiedenen Wegen. Und diese zwei Menschen haben ganz verschiedene Ziele. Und wenn ich die Bibel lese, dann fällt mir immer wieder auf, dass Gottes Wort gibt uns keinen Mittelweg. Wir wollen ja immer gern irgendwie einen Mittelweg. Mal vielleicht nicht so ganz so, nicht ganz so, also ein bisschen zwischendurch. Gottes Wort ist hier so klar und deutlich. Und Gottes Wort hat eigentlich nur ein Entweder oder. Entweder bist du auf dem Weg des Gerechten oder du bist auf dem Weg des Gottlosen. Es gibt kein Zwischending, kein Zwischenziel. Ich habe mir mal so ein paar Stichworte aufgeschrieben in der Bibel, wo es nur ein Entweder oder gibt. Licht oder Finsternis. Wahrheit oder Halbwahrheit. Lüge. Schmaler Weg oder breiter Weg. Gesetz oder Gnade. Gut oder böse. Richtig oder falsch. Der Gerechte oder der Gottlose. Wir sind auf einem Weg. Und ich möchte euch jetzt einmal diesen kurzen Psalm lesen und dann wollen wir einmal diese beiden Menschen und ganz besonders dann eben dieser gerechte Mensch ein wenig genauer anschauen. Im Psalm 1, ich lese hier mal aus einer ganz neuen Übersetzung, die mich total begeistert hat. Das ist die Bibel heute Übersetzung von einem ganz feinen Mann, den ich kenne, Karl-Heinz van Heiden, hat diese Bibel übersetzt. Bei uns im Heckelberg kriegst du diese Bibel für 3 Euro. Eine ganz fantastische Bibel. Und ich bin immer wieder dankbar, wenn ich neue Übersetzungen habe, dann lese ich die Bibel wieder ganz neu. Und jetzt möchte ich euch aus dieser Bibelübersetzung einmal diesen Psalm 1 vorlesen. Er tönt ein wenig anders, als vielleicht Luther übersetzt hat oder Elberfelder, aber es ist sehr, sehr spannend. Also, wie beneidenswert glücklich ist der. Ja, wer ist beneidenswert glücklich? Der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern hat Lust an der Weisung Jahwes und über sein Wort Tag und Nacht nachsinnt. Jetzt kommt eine Verheißung. Er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, es gelingt. Doch so sind die Gottlosen nicht. Sie werden vom Wind verweht wie die Spreu. Gottlose bestehen nicht in Gottes Gericht. Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass es ein Gericht Gottes gibt. Und ich bin so dankbar, dass jeder Mensch, der hier auf dieser Erde gelebt hat und dessen Tat ungesühnt ist hier auf dieser Welt, vor Gott steht und Rechenschaft ablegen muss über sein Leben. Das ist diese große göttliche Gerechtigkeit. Jeder Mensch steht einmal vor dem Gericht Gottes und muss für seine Taten gerade stehen. Aber Gott hat uns in Jesus Christus erlöst, dass wir nicht mehr in dieses Gericht kommen. Weil Jesus hat das Gericht getragen. Und wir haben ein anderes Gericht, das wissen wir. Im 1. Korinther Kapitel 3 lesen wir vom Preisgericht. Das heißt, unsere Taten werden dann beurteilt, was wir als Gotteskinder auf dieser Erde getan haben im Namen von Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob du schon auch mal jemandem gesagt hast, ich beneide dich um dein Glück. Wie beneidenswert glücklich bist du glücklich? Dann bist du beneidenswert. Warum? Weil du eben nicht auf dem Rat der Gottlosen hörst, dir kein Beispiel nimmst an den Sündern, sondern dass du Lust hast an der Weisung des Herrn und dass du darüber nachdenkst, Tag und Nacht. Und jetzt schaut einmal, ich wage kaum mehr die Zeitung zu öffnen, ich wage kaum mehr irgendetwas zu lesen, dass ich mit Schreckensnachrichten konfrontiert werde, wie mit dieser, was hier in Las Vegas passiert war. Es ist unglaublich. Und wir sind als Kinder Gottes, sind wir hineingestellt in dieser Welt. Und es ist ganz spannend, dass Jesus uns hier etwas ganz, ganz Wichtiges sagt. Nämlich die Frage ist für mich, wie können wir in dieser Welt bestehen? Wie können wir Salz und Licht Träger sein in dieser Welt? Und das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Aufgabe, da wo du bist. Und ich möchte ein paar Verse lesen aus einem wunderbaren Gebet, das uns überliefert wurde im Johannesevangelium. Dieses Gebet steht nur im Johannesevangelium. Es ist das vollständige Gebet, das Jesus Christus zum Vater gebetet hat, dieses hohe priesterliche Gebet. Und dann lesen wir hier etwas ganz Spannendes. Im Johannes Kapitel 17, da möchte ich die Verse 15 bis 18 lesen. Johannes 17, Vers 15 bis 18. Jetzt spricht Jesus zum Vater und sagt, ich bitte nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, die Kinder Gottes. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Er sagt nicht, komm, das ist nicht mehr gut für dich, geh in ein Kloster. Ob es da besser ist, habe ich keine Ahnung. Gott sagt, ich stell dich hinein in diese Welt, an deinen Arbeitsplatz, du hast Nachbarn bei und um dich herum. Ich stell dich hinein in diese Welt, in diese gottlose Welt stelle ich da dich hinein. Und ich habe einen ganz bestimmten Auftrag für dich, jeder für uns kann heute Abend sagen, dass Jesus ihm sagt, ich habe einen ganz bestimmten Auftrag für dich in dieser Welt. Sie gehören genauso wenig zur Welt wie ich. Führe sie durch die Wahrheit ganz auf deine Seite. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wir haben Jesus angenommen als unseren persönlichen Erlöser. Wir sind ein Kind Gottes. Und jetzt sagt hier Jesus, und jetzt habe ich dich bestimmt hier in dieser Welt. Ich nehme dich nicht heraus, du bist in dieser Welt. Und in dieser Welt habe ich einen Auftrag. Und diesen Auftrag zu erkennen, ist so wichtig. Wir können nicht weltfremd leben. Wir sind in dieser Welt. Wir müssen uns mit diesen Dingen der Welt auseinandersetzen. Und Jesus hat ganz klar und deutlich gesagt, ja, ich sende euch mitten in dieser Welt. Als was? Wer hilft mir? Als was sendet er uns in dieser Welt? Als Salz und Lichtträger. Weiter. Als Brief Christi. Weiter. Als Wohlgeruch. Aber habt ihr gehört, also nicht Gestank. Ein Geruch vom Leben zum Leben. Aber noch mehr. Wer hat das gesagt? Genau. Botschafter an seiner Stadt. Ist doch schon gewaltig. Jesus sagt dir, Jakob, du bist mein Botschafter. Hast du das gehört? Dass Jesus dir das sagt? Das sagt nicht ich, das sagt Jesus im Wort Gottes. Du bist in deinem Umfeld, wo du wohnst, wo du lebst, bist du ein Botschafter an Christi Stadt. Und du bittest an Christi Stadt die Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Was für eine gewaltige Aufgabe. Du bist ein Repräsentant des Königreiches von Gott. Auf dieser Welt. Nichts mehr und nichts weniger. Hey, schaut euch einmal an. Schaut deinen Nächsten an und sag ihm, hey, du bist ein Repräsentant des Reiches Gottes. Hört mal, also wir machen hier kein Spiel. Versteht ihr, was Jesus sagt, das so deutlich und klar. Ich habe dich gesetzt. Als Zeuge, als Repräsentant. Und jetzt kommt die Frage, wie repräsentieren wir Christus? Wisst ihr, die Menschen lesen das Wort Gottes nicht mehr. Aber sie lesen uns. Verstehst du? Wir, du und ich sind die Bibel für die Menschen da draußen. Wie lesen sie uns? Was sehen sie uns? Wie sehen sie uns? Ich habe in Deutschland gesagt, ich möchte gerne, das wäre mal so interessant, mit einem zusammen mal da in Bern kommen und mal mitten auf der Straße die Leute interviewen. Was ist für dich ein Christ? Das ist mal ein mutiges Thema. Was heißt für dich ein Gotteskind? Okay, also ich wage das nicht. Also, wisst ihr, wenn ich mit Menschen rede, die haben nicht unbedingt so Mühe mit dem Glauben. Ich sagte, gerade erst letztes waren wir zusammen bei einem Mann, bei einem Ehepaar, die waren in diesem Dorf Hagelberg, wo wir diesen Dienst tun. Die waren abgeschrieben, alle Menschen waren gegen sie. Es waren Eigenbrötler, sie haben sich zurückgezogen. Und er hat dann immer so gesagt, ja du, komm bete dann auch noch für mich. So ein wenig spöttisch. Und ich habe gedacht, Mensch, wart nur, wenn ich dich kriege. Und dann war das so, der hat uns jedes Mal gesehen, er hat so eine Schafherde und Pferde und weiß der Kuckuck was. Und einmal hat er gesagt, ich möchte euch einmal unser Reich zeigen, unser Haus. Haben wir gesagt, okay, kommen wir. Und dieser Mann, das ist ein wirklicher, das ganze Dorf ist gegen ihn, ein Rabauke, ein Rabauz, ein komischer Kauz, bis zum geht nicht mehr. Aber wir haben 2 Stunden in diesem Haus, konnten wir mit diesem Ehepaar reden. Und ich konnte ihm von meinem Leben erzählen, was Gott aus meinem Leben gemacht hat. Ich wollte ihn nicht bekehren, ich habe ihm gesagt, hör mal, bekehren kann ich dich nicht, das muss sowieso ein anderer, aber ich möchte dir etwas zeigen. Und der hat mir etwas gesagt, das hat mich wieder einmal, wie schon oft, sehr wütend gemacht. Weißt du, dieser Mann hat nicht unbedingt eine Not mit dem Glauben, aber er hat eine Not mit Gottes Bodenpersonal. Ich kann dir sagen, dieser Mensch hat uns erzählt, wie Menschen ihm gesagt haben, er sei verloren, er sei verdammt. Und zwar Christen, wiedergeborene Christen. Und ich habe ihn ausreden lassen und ich habe gesagt, hör mal, da bin ich, da werde ich auch wütend. Wenn wir die Frechheit haben, Menschen, obwohl wir sie vielleicht ihren Hintergrund gar nicht kennen, zu verdammen und zu verurteilen, ihr lieben Leute, da müssten wir uns schämen. Wie repräsentierst du und ich das Reich Gottes? Wir hatten ein so wunderschönes Gespräch, hatte nachher gesagt, ich möchte dann dir noch meine Ranch zeigen. Er hat noch eine Ranch eben mit Schafen und weiß der Kuckuck was alles, glaube ich, noch mit Pferden, noch mit 5 Pferden. Und ich habe einen ganz guten Draht gefunden. Aber dieser Mensch wurde ein Sonderling, weil er von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wurde. Das ist ganz schwierig, wenn du aus einer Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wirst, einfach nur noch der Böhlemann bist oder der Heide. Ich bin halt ein Heide. Aber ich habe ihn da mal ausreden lassen, dann habe ich ihm gefragt, darf ich dir meine Lebensgeschichte erzählen? Habe ich ihm meine Lebensgeschichte erzählt? Und nachher am Schluss hat er gesagt, ja, das, darüber muss ich nachdenken. Ist doch schön. Wisst ihr, noch einmal, es ist mir so wichtig, wie repräsentieren wir Jesus Christus? Die Menschen wollen kein frömmlerisches Getue. Sie wollen Ehrlichkeit. Und ein ganz bekannter Mann hat einmal diesen Satz geprägt. Rede. Und wenn es nötig ist, gebrauche dazu Worte. Haben wir verstanden, was er meint? Rede. Und wenn es nötig ist, brauche Worte. Und wenn wir leben, dann kommen Menschen und dann finden sie bei uns etwas, was sie nicht haben. Ja, wie kommst du dazu? Irgendwie habe ich den Eindruck, in deinem Leben ist etwas anderes. Haben wir gemerkt, was für eine Verantwortung wir haben? Und jetzt muss ich weitermachen. Es geht jetzt eben auch darum, wie können wir in dieser Welt als Kinder Gottes Licht und Salz sein, indem wir das Wort Gottes haben, dann indem wir über das Wort Gottes nachdenken, lesen, immer und immer wieder. Ich habe ja, dieses Jahr ist ja dieses Lutherjahr, das wisst ihr, gell? 500 Jahre Reformation. Und ein Pastor, ein deutscher Pastor, hat Texte von Martin Luther zusammengestellt und hat da noch eine Erklärung dazu abgegeben. Ich möchte euch einmal zeigen, was Martin Luther darüber sagt, wie wichtig das ist, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir über das Wort Gottes nachdenken, dass wir über das Wort Gottes meditieren. Er schreibt, zum anderen sollst du meditieren, das ist, nicht allein im Herzen, sondern auch äußerlich die mündliche Rede und jeden Buchstaben im Buch der Bibel immer treiben und reiben. Ein anderer, an einem anderen Ort sagt er, treiben und reiben wie ein Kräutlein. Hast du schon auch einmal ein Kräutlein gerieben? Das schmeckt dann wunderbar. Und er sagt, wenn wir das Wort Gottes reiben wie ein Kräutlein, dann ist dieses Wort Gottes, schmeckt so wunderbar. Jeden Buchstaben im Buch der Bibel immer treiben und reiben, lesen und weiterlesen mit fleißigem Aufmerken und Nachdenken, was der Heilige Geist damit meint. Das bedeutet Gottes Wort lesen, über Gottes Wort nachdenken, nachsinnen. Martin Buber braucht ein anderes Wort, über Gottes Wort murmeln. Habt ihr das schon mal gehört? Murmeln. Weißt du, ich kann mich dann am besten konzentrieren, wenn ich Gottes Wort laut lese. Für mich, aber laut. Dann komme ich nicht auf Abwege, dann konzentriere ich mich und fokussiere mich auf das Wort Gottes. Und dann habe ich mal so überlegt, was bedeutet jetzt das? Und dann ist mir von Gottes Schöpfung etwas wichtig geworden. So ein wunderbares Viech. Es ist ein Wunder, dieses Viech frisst grünes Gras und gibt weiße Milch. Das ist die Kuh. Und habt ihr schon einmal zugeschaut, wie eine Kuh frisst? Die frisst nämlich nicht den ganzen Tag. Sie frisst und dann macht sie die ganze Zeit. Was sagt man dem? Sie käut wieder. Wisst ihr, ich erschrecke, wenn ich heute sehe, wie wenig Gotteskinder Gottes Wort lesen. Wir leben in einem Bibelalphabetismus ohnegleichen. So wenig Zeit nehmen wir uns für die Bibel, darin zu lesen, nachzudenken, zu überlegen. Und wenn du als gerechter, von Jesus gerecht gesprochener Mensch diese Bibel liest, darüber nachdenkst, dann gibt Gott dir eine gewaltige Verheißung. Weißt du, was für eine? Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Lieber Freund, du musst gepflanzt, verwurzelt sein im Wort Gottes. Ich bin jetzt ungefähr, sind wir seit einem Jahr da oben in Heidelberg. Ich habe heute Morgen im Gottesdienst gesagt, Gott hat mich hierher geschickt. Ich möchte dort die Menschen wieder Gottes Wort lehren. Und ich möchte ihnen helfen, dass sie wieder begeistert werden vom Wort Gottes. Er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, das gelingt. Und diese Verheißung hat Gott einem ganz jungen Mann gegeben. Im Josua 1, Vers 9 können wir das lesen. Dieser Josua, der Diener von Mose, hatte eine unglaublich schwierige Aufgabe. Er musste dieses halsstarrige Volk durch den Jordan in dieses verheißene Land führen. Und was hat Gott diesem Josua gesagt? Übrigens sagt er das auch uns. Vers 8, Josua 1. Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir her sagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Hast du gehört? Dass dein Tun ganz bestimmt ist von dem, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben. Und was du anpackst, wird dir gelingen. Ich habe es dir gesagt. Sei stark und mutig. Lass dir keine Angst einjagen. Lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Und mit dieser Verheißung ist Josua mit dem Volk Gottes hineingekommen ins verheißene, gelobte Land. Sei mutig, sei stark, lass das Wort Gottes wohnen in deinem Herzen und Gott gibt dir die Kraft, auch das zu tun. Und dann bist du wirklich ein Mensch, der glücklich zu schätzen ist. Hört noch einmal, ich möchte noch etwas anderes lesen. Wir haben ja hier schon ein paar ältere Semester. Also ich komme dann auch noch dazu, aber im Moment bin ich noch ein, wie sagt man? Genau, ein Teenager-Senior. Das ist ein neues Wort, gell? Teenager-Senior. Wer ist Teenager-Senior? Also ich bin einer. Okay, ja, du bist doch ein Teenager-Senior. Wow, gut. Hört mal, was im Psalm 92 steht. Psalm 92, Vers 13 bis 16. Jetzt haben wir wieder dieses Wort vom Psalm 1. Der Gerechte. Der Gerechte sprost wie die Palme, schießt auf wie die Zeder auf dem Libanon. Wer in Jahwes Haus eingepflanzt wird, wird sprießen in den Vorhöfen unseres Gottes, noch im Alter tragen sie Frucht. Luther übersetzt, noch im greisen Alter tragen sie Frucht. Jetzt kommt etwas, das man missverstehen könnte, gell, Werner? Sie sind voller Saft und Kraft. Also sind wir nicht mehr ganz so voller Saft und Kraft. Aber ich glaube, das tiefe Geheimnis eines kraftvollen, erfüllten Lebens ist diese Verwurzelung im Wort Gottes. Sie sind voller Saft und Kraft, um zu verkünden, dass Jahwe gerecht ist, mein Fels, an dem es nichts Unrechtes gibt. Wir müssen hineingepflanzt sein im Wort Gottes. Das ist mir so wichtig geworden und ich versuche immer wieder die Bibel anders zu lesen. Es ist manchmal so spannend. Ich habe mal in Google sei Dank, ich habe schon viel von Google gelernt, habe ich mal eingegeben, Bibellesepläne. Wie könnte ich noch ein wenig die Bibel interessanter lesen? Da hat es etwa 5 oder 6 verschiedene Bibellesepläne, die habe ich mal ausgedrückt. Zum Beispiel kann man in 6 Monaten das Alte Testament lesen, das Neue Testament lesen. Das ist dann jeder Tag, Sonntag, Montag bis Samstag, sind dann die Bibelabschnitte drauf. Ich habe wieder neu die Gotteswort entdeckt. Ich bin zutiefst begeistert vom Wort Gottes. Du kannst sagen, ja, der hat's gut, der ist pensioniert. Edge, ihr seid auch pensioniert. Ihr hättet genug Zeit. Genug Zeit. Aber ich merke, es ist für mich dermaßen wichtig. Ich muss im Haus, im Wort Gottes daheim sein. Hört mal, wir leben in einer Zeit, wo so viel ihr Lehren kommen, ich kann euch sagen, ich lese sehr viel und ich entdecke christliche Bücher von christlichen Verlagen, die eine so große Irrlehre verbreiten, das kannst du mir nicht glauben. Ein Beispiel ist das Buch von Rob Bell. Rob Bell ist ein Amerikaner, der hat ein Buch geschrieben, im Brunnen Verlag Gießen, das musste aber, weil die ganzen Evangelikalen aufgeschrien haben, musste dieses Buch weggenommen werden aus dem Verkauf. Und ich habe in Deutschland ein Seminar über dieses Thema, wie kann ein liebender Gott zulassen, dass Menschen verloren gehen. Dieser Mann schreibt, es ist absolut unmöglich, dass ein liebender Gott zulassen kann, dass Menschen in die Hölle gehen. Es ist unmöglich. Und er hat dieses Buch geschrieben, am Ende siegt die Liebe, über 200 Seiten. Das ist verrückt. Wisst ihr, nicht alle christlichen Bücher sind koscher. Ich habe da eine Nase, ich spüre irgendwie, denke ich, da muss ich mal reinschauen. Und dann prompt, dann schaue ich mal die Kapitel nach und dann mache ich meistens einen Fang. Ihr müsst unbedingt aufpassen. Und ich kann euch eines sagen, kommt. Macht einmal etwas ganz Verrücktes. Sagt einmal, das nächste halbe Jahr lese ich kein einziges Buch mehr über die Bibel. Nur die Bibel. Nur Gottes Wort. Sonst lesen wir immer, ja, der hat gesagt und der hat gesagt und der hat gesagt. Aber ich möchte frische Informationen und die bekomme ich aus Gottes Wort. Und wenn ich heute Abend euch ein wenig lustig machen kann auf das Wort Gottes, dann habe ich meinen Auftrag erfüllt. Halleluja, dann kann ich wieder gehen. Hör mal, ich möchte zum Schluss noch zwei wunderbare Verse von einem Psalm weitergeben. Und zwar Psalm 32. Psalm 32, der Verse 7 und 8. Es ist ein Lehrgedicht, es ist der zweite Bußpsalm von David. Nach dem Psalm 51 hat er auch den zweiten Bußpsalm geschrieben. Da sagt er, bei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr. Und hier heißt es in meiner Übersetzung, und vom Jubel der Rettung umschallt. Ich finde es so wunderschön, dass wir jubeln können, weil wir gerettet sind. Glaubst du mir das? Heute Morgen habe ich etwas gemacht, was ich nie mache sonst. Ich hab schnell das Google eingeschaltet vor der Predigt. Ich wollte nämlich wissen, was die Schweizer Nationalmannschaft gegen Ungarn gemacht hat. Bei der WM-Ausscheidung. Sie haben 5 zu 2 gewonnen. Da habe ich innerlich gedacht, juhu! Wisst ihr, wie viel mehr können wir doch jubeln und jauchzen? Es heißt nicht, dass wir keine Probleme haben. Ich bin nicht ein Mensch, der sagt, wenn du Christ bist, dann kannst du alle Probleme vergessen. Dann fangen sie erst an. Aber mit meinem Gott, sagt David, kann ich Kriegsfurcht zerschlagen. Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Und jetzt gebe ich dich nur einen Vers mit, was Gott zu dir sagt heute Abend. Hineinspricht in dein Leben, hineinspricht auf deinen Weg. Ich will, sagt Gott, dich belehren. Ich will dich belehren. Ich zeig dir den richtigen Weg. Ich will dich beraten. Hey, weißt du, dass Jesus ein Name von Jesus ist? Wunderbar. Und dann noch Ratgeber, Friedefürst und so weiter und so weiter. Im Jesaja können wir das nachlesen. Raten. Er will uns raten. Er will uns beraten auf unserem Weg. Und dann noch etwas anderes. Und ich will mein Auge auf dich richten. Mein Auge ruht auf dir. Ich kenne deinen Weg. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und das ist eben der Gerechte im Gegensatz in Psalm 1 vom Gottlosen, der verweht wie Spreu im Wind. Aber die Gerechten, die werden im Land bleiben. Und ich freue mich auf das, was uns erwartet in der Zukunft. Halleluja! Ich danke dir, himmlischer Vater, dass dein Wort so gewaltig ist. Und du hast uns in diesem Psalm etwas ganz Wichtiges gezeigt. Es gibt nur zwei Wege, der Weg des Gottlosen, der Weg des Gerechten. Aber manchmal stehen wir auch als Gerechte vor einer Weggabelung und wissen nicht, welchen Weg wir gehen müssen, welchen Weg wir gehen sollen. Und dann sagst du uns in deinem Wort, ich will dir den Weg zeigen. Ich will dich lehren, ich will dir helfen, den richtigen Weg zu finden. Herr, ich danke dir, dass wir Geführte sein dürfen von dir. Ich preise dich, denn du bist wunderbar. Ich lobe und preise dich von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben und dass wir, wenn wir dein Wort haben, eine große Beute tun dürfen. Vielen, vielen Dank. Amen. Kommt, wir stehen noch auf und erbeten den Segen Gottes. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Und so, der Herr will, komme ich im November noch einmal. Wenn ihr mich wollt, besprecht das mit dem Schal. Okay, gute Zeit und Gottes Segen.